Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Dr. Yuval Lapide an der anderen Seite des Telefons. Wir haben heute ein Interview. Dr. Yuval Lapide ist Religionswissenschaftler, Theologe und hochgradig engagiert im christlich-jüdischen Dialog in den Fußspuren seiner berühmten Eltern, Professor Pinchas Lapide und Dr. Ruth Lapide. Und Yuval Lapide hat fast ein Jahr jetzt im Heiligen Land in Israel verbracht. Und das hat uns zu diesem Gespräch inspiriert, das wir jetzt mit Ihnen teilen möchten. Es ist jetzt gerade, ich weiß nicht, Yuval, wie lange, eine Woche, zwei Wochen, wie lange bist du wieder in Deutschland?
Genau, circa 3 Wochen.
3 Wochen. Also die Eindrücke sind noch ganz lebendig, auch von der Jubiläumsfeier, 70 Jahre Staat Israel. Und jetzt natürlich auch gerade wieder die Unruhen. Ich denke, wir haben jetzt ein dermaßen aktuelles Gespräch, dass es sich an Aktualität nicht mehr überbieten lässt. Und ich gebe jetzt dir, Yuval, das Wort, dass du noch kurz etwas über dich sagst.
Und ja, Thomas, ich danke dir und danke Gott, dass wir unsere alte Tradition der Zusammenarbeit fortsetzen. Du hast für mich ja sehr, sehr viele YouTubes schon eingestellt, wunderbare Sendungen, Aufzeichnungen großer Seminare, die ich mit dir gemeinsam erleben durfte. Wir hatten auch schon ein großes Interview vor 2, 3 Jahren. Und nun bin ich dankbar, dass ich nach der Rückkehr aus Israel mit meiner lieben Frau mit dir diese wunderbare Idee, die du entwickelt hast, umsetzen darf, unseren Hörerinnen und Hörern frische Eindrücke aus meinem Erleben, aus meiner Heimat, in der ich geboren werden durfte, zu präsentieren.
Ja, Yuval, dann möchte ich dich jetzt bitten, dass du mit einigen konkreten Eindrücken aus deinem Schabbatjahr in Israel beginnst. Dass du uns erstmal schlaglichtartig einige besonders wichtige und ergreifende Erlebnisse und Eindrücke aus diesem Jahr mitteilen mögest.
Ich danke dir, Thomas, ich danke dir für die Frage. Ich habe so viel in dieser knappen Zeit von einem Jahr erleben dürfen. Ich habe ein Sabbatjahr, ein Schabbatjahr erlebt. Das heißt, ich habe mich hier freigestellt von meiner selbstständigen Tätigkeit und bin auf den Spuren meiner ersten Heimat gewesen. Das heißt, ich habe eine Fülle von ungemein tiefen Eindrücken, sowohl spiritueller als auch materieller Art gewonnen, die ich unbedingt heute teilen möchte. Der wichtigste Eindruck war, und das passt natürlich auch zum aktuellen Geschehen derzeit im Gazastreifen, die friedliche Begegnung von Juden und Arabern, sprich von israelischen Arabern und israelischen Juden. Das ist etwas, was nicht sehr populär ist in Deutschland, in den Medien, aber für mich war es sehr populär. Ich habe mich immer wieder in Situationen begeben, in den großen Städten, natürlich in ungefährlichen Begegnungspunkten, um als Jude deutscher Provenienz und israelischer Provenienz Arabern zu begegnen. Dezidiert Arabern, sprich Arabern muslimischen Glaubens. Und meine Erfahrungen während der knapp neunmonatigen Zeit war ausgesprochen positiv. Ich bin heute nicht in meinem Bericht ein Berichterstatter, der unseren Zuhörern und Zuhörern berichten will, was im Gazastreifen und was in der Westbank passiert. Das ist nicht Sinn dieser Sendung, sondern Sinn dieser Sendung ist mal etwas anderes, andere Schlaglichter zu werfen auf das, was zwischen den großen Schlagzeilen der Presse und der Medien erfolgt. Kurzum, ich war in vielen Orten, ich habe Vorlesungen gehalten an verschiedenen Einrichtungen, an verschiedenen Universitäten und im Rahmen meiner Begegnungen mit wirklich vielen Menschen vom All Walks of Life, wie man auf Englisch sagt, von allen Schichten der Gesellschaft, habe ich mich, wie gesagt, auf die Suche nach Arabern gemacht und wurde sehr fündig. Ich habe bewusst Araber in Einkaufszentren angesprochen, Arabern in den Universitäten kennengelernt, Kollegen und Studenten und habe mich mit ihnen wirklich in ein tiefes Gespräch begeben, als Israeli und Deutscher, der ich sein darf, und festgestellt, dass es wirklich ein Prozess ist, in dem wir stecken, der ausgesprochen gespannt oder polar ist. Natürlich sind die Medienberichterstattungen besorgniserregend. Während meines Aufenthalts in Israel gab es leider auch fürchterliche Zwischenfälle im Gazastreifen und es gab wieder Attacken seitens der Syrer und der Iraker im Norden Israels, in den Golanhöhen. Es war leider durchaus besorgniserregend, was dort passierte. Leider, Gott sei Dank, kam es nicht zu Sirenen ertönen, sodass die Israelis und ich in die Bunker, in die Unterstände gehen mussten. Aber die Polarität war insofern da, als es massive Attacken gab, aber eben auch mitten in diesem fürchterlichen Chaos berührende Begegnungen, die ich mit Arabern erleben durfte. Arabern, mit denen ich dezidiert sprach, die ich interviewte und fragte, wie geht es euch in Israel? Was erlebt ihr hier im Alltag, wenn ihr hört, dass im Gazastreifen eure Hamas-Brüder und im Norden Israels die Hisbollah-Brüder wieder um sich schlagen und es zu Konfrontationen kommt? Und die einhellige, Thomas, Reaktion dieser friedlichen, sprich israelischen Araber, die israelische Staatsbürgerschaft haben und nicht zu den Flüchtlingen gehören, war, Es schmerzt uns und wir verurteilen das, was unsere Brüder im Norden und im Süden machen. Und das war immer wieder eine Mitteilung, die ich von vielen verschiedenen Arabern, die ich treffen durfte, bekam, als ich sie fragte, wie geht es euch damit, dass es wieder bedrohlich wird und dass Israel permanent sogar kurz vor dem 70. Geburtstag und kurz nach dem 70. Geburtstag am 19. April bombardiert wurde von militanten Arabern. Die einzige Meinung bzw. Äußerung war, ich möchte sie wiederholen, wir verurteilen das, die sind krank, die sind gestört, die sollen zum Psychiater gehen, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Das hat mich so berührt, dass wir eben immer mehr ins Gespräch kamen und ich durfte, und das möchte ich unbedingt transportieren, miterleben, wie diese Araber in verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen etabliert sind, Nutzen ziehen aus der israelischen Infrastruktur, deren Profiteure sie sind, in Israel krankenversichert sind, sozialversichert sind, arbeitslosenversichert sind. Und was mich so berührt hat, mir wirklich mitteilten, wir dienen gern diesem Staat, in dem wir zu Hause sind. Ich wiederhole, diese israelischen Araber sagten mir einhellig, wir dienen gern diesem Staat, von dem wir Nutzen profitieren. Sie sagten mir durchaus, was haben wir davon, wenn wir Israel bombardieren? Was haben wir davon, wenn wir Hamas oder Hezbollah im Norden Israels uns anschließen und das Land kaputt bombardieren? Wir schädigen uns selbst, denn wir müssen natürlich mit Reaktionen, mit Gegenreaktionen der Israelis rechnen. Wir schaden uns, wir schaden unseren Familien. So haben wir einen Modus gefunden, sagten mir diese Menschen, was mich so berührte, indem wir mit Israel kooperieren. Wir dürfen an israelischen Universitäten studieren, wir dürfen Ausbildungen machen. Es geht unseren Kindern gut, es geht unserer Familie gut. Wir leben zwar, sagten sie, in arabischen Dörfern, natürlich für sich, nicht, ich will nicht sagen ghettoisiert, aber für sich abgetrennt. Aber das gesellschaftliche Leben, sprich das überwiegend professionelle Leben und durchaus auch diverse Begegnungen, findet im israelischen Kontext statt. Das hat mich ungemein berührt. Es kam wirklich zu so schönen Begegnungen und ich durfte sie auch oft mit dem hebräischen Segen segnen. Das war ihnen nicht zuwider, sodass ich erleben darf, jenseits der entsetzlichen Meldungen, die natürlich besorgniserregend sind, wieder heute am 15. Juli, gibt es ungemein viele Oasen, Inseln, nennen wir sie, der ganz entspannten und friedlichen Begegnung. Ich will konkrete Einrichtungen nennen. Ich war in einem McDonald's, ich war in Supermärkten, ich war an der großen Weizmann Institute of Science, eines der führenden pharmakologischen Institute in Israel, in dem weltweite Akzeptanz stattfindet und bilateraler, multilateraler Austausch von Akademikern ist. Dort gehen arabische Akademiker ein und aus, die ich treffen durfte. So dass ich von McDonald's, Eisverkauf bis eben zu Top-Einrichtungen der Bildung diese Araber treffen und bewusst befragen durfte. Dient ihr gern dem Staat Israel? Hasst ihr den Staat Israel? Wollt ihr Israel auflösen? Und davon war keine Spur. Was mich auch sehr berührte, war ein Besuch auf dem Mount Scopus, dem sogenannten Mount Scopus oder dem Speerberg in Jerusalem, eines der großen Wahrzeichen Jerusalems, kennen viele Hörer und Hörerinnen von ihren Reisen. Dort findet sich die Hebrew University of Jerusalem, die große, an der ich auch studieren durfte, die Hebräische Universität zu Jerusalem. Auch dort auf dem Campus habe ich eine Vielzahl von Araberinnen gesehen, die erkenne ich sofort, weil ich eben in Israel aufgewachsen bin, eben israelischen Araberinnen von ganz unzüchtig gekleidet, in Anführungszeichen, bis sehr züchtig eingehüllt, alle Facetten, die du dir und sie sich vorstellen können. Und auch mit denen bin ich ins Gespräch gekommen. Warum sie an einer israelischen Universität studieren, wie ihr Leben aussehen soll, wenn sie studiert haben. Und auch da habe ich so beglückende Erfahrungen gemacht an einer großen Universität, an der ich ja auch studieren durfte, an der mein Vater studierte vor 40, 50 Jahren, die darin bestanden, dass diese Menschen wirklich heute integriert sind. Integriert. Das heißt nicht unbedingt, dass die Interaktion Fantastisches zwischen Juden und Arabern. Natürlich habe ich auf dem Campus diese Araber gesehen, die in sich kleine Gruppen bildeten. Viele Araber für sich und viele Juden für sich und viele Amerikaner für sich und Dänen und Franzosen. Die ganze Welt ist ja dort versammelt. Aber ich habe gemerkt und auch erlebt durch Befragen, dass diese Araber, arabischen Studenten, die israelischen Reisepass haben und Ausweise haben, sich wirklich zugehörig fühlen und überhaupt keine Diskriminierungen erleiden. Manche stehen vor Doktorat, manche stehen vor diversen anderen Prüfungen. Man freut sich über das Studium, man nimmt an allen gemeinsamen Exkursionen teil. Das hat mich sehr beglückt. Das hat mich sehr beglückt, weil es mir eben zeigt, es geht darum, nicht nur das Negative zu suchen, sondern durchaus sich auf die Suche nach Positiven zu machen. Ich habe Araber getroffen, die mich sogar einluden, haben mich und meine Frau zu einer arabischen Party. Wir sagten zu, wir waren dann eben im arabischen Kontext, da gab es eine Begegnung, eine Art Begegnung der Religionen mit Baha'i und eben mit den Moslems und Christen und Drusen und Juden. Alle saßen beieinander, es gab vegetarisches Essen für mich und meine Frau und das reguläre Fleisch für die anderen. Es war ein durchaus herzliches Beisammensein und ich habe wirklich beobachtet, dass diese Araber eine Dankbarkeit, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit aussprechen, Thomas, eine echte Dankbarkeit ausstrahlen, in einem intakten israelisch-demokratischen System arbeiten zu dürfen, das ihnen Gleichberechtigung, wirklich erlebbare, nicht nur papierene, sondern erlebbare Gleichberechtigung und alle sozialen Vergünstigungen, die Israelis bekommen, israelische Juden, erleben, bekommen dürfen und genießen. Und das war etwas, was mich tief prägt. Ich habe auch Kontakte geknüpft, die über meine Zeit in Israel hinausgehen und hoffe, diese Menschen in Israel wiederzusehen. Etwas anderes, was ich noch berichten möchte, auch zu diesem Thema, Thomas, ist in Nordgaliläa passiert. Ich war durch Bekannte verwiesen auf ein großes Krankenhaus in Poria. Poria ist nicht weit entfernt von Tiberias am See Genezareth. Dort gibt es eine Stadt, eine mittelgroße Stadt von etwa 40.000, 50.000 Einwohnern, die ein Krankenhaus hat, ein staatliches Krankenhaus, Medical Center Poria. Medical Center Poria. Dort sind meine Frau und ich gewesen. Wir wurden eingeladen und haben uns dort die modernen Einrichtungen für Onkologie und Kardiologie insbesondere angeschaut. Und es war so bewegend zu erleben, dass in diesem Krankenhaus, und es ist eines der führenden, multikulturellen oder transethnischen, ich nenne es gern transethnischen Krankenhäuser in Israel ist, dort fanden wir Ärzte, die sowohl Araber als auch Juden als auch Drusen, die eigene kleine Religionsgemeinschaft in Israel, als auch Christen waren. In einem völlig harmonischen Miteinander. In einem völlig harmonischen Miteinander ein Team der Kardiologen und Onkologen, die aus unterschiedlichen Regionen kamen, in Israel studierten wohlgemerkt, manche auch übrigens in Deutschland und in den Staaten, und sich entschieden, bewusst nach einem Auslandsstudium in diesem Medical Center Poria, findet man auch im Internet, zu arbeiten und ebenfalls einem transethnischen bzw. multikulturellen Klienten bzw. Patientenpublikum zu dienen. Genauso wie es transethnisch bei der Ärzteschaft zuging, ging es auch bei den Patienten transethnisch zu. Das heißt, wir durften dort die Station besuchen und Operationen durch bestimmte Fenster natürlich beobachten. Dort sahen wir schwer verletzte syrische Kämpfer, die Israel selbstverständlich behandelte und behandelt. Wir sahen diverse Araber mit israelischer Staatsangehörigkeit, wir sahen Drusen, wir sahen Israelis, auch auf den Stationen, in der Ambulanz und in den stationären Einrichtungen, sahen wir schon durch den Gesichtsausdruck und durch Gespräche, die ich führen durfte, ein breit gefächertes, nicht diskriminierendes Publikum. Und auch die Ärzte, mit denen ich sprechen durfte und mit denen ich auch bleibende Kontakte etablierte, weil sie mich baten, Kontakte für Israel zu knüpfen auf universitärem Niveau, strahlten aus, es ist für uns zu einer Normalität, in Anführungszeichen, geworden, nicht mehr auf die Äußerlichkeit, nicht mehr auf das Trennende zu schauen, sondern auf das Verbindende. Und so durfte ich dort die Vielfalt der Sprachen und die Vielfalt der Hintergründe erleben dieser Menschen, die sich als Maxime setzten, wir sind alle Menschen und wir können alle verletzt werden. Und wenn wir eine Operation im Bauch oder an den Genitalien oder im Kopf haben, sind wir alle gleich. Das hat mich so berührt, dass die Attitüde dort im Krankenhaus war und ist, wenn wir verletzt sind, sei es schwer verletzt, sei es leicht verletzt, die Operation muss genauso erfolgen. Ob wir ein Millionär sind, ein Scheich, ein Millionärscheich mit 500 Millionen Euro auf dem Konto oder ein armer kleiner Müllabfuhrmitarbeiter der israelischen Müllabfuhrdienste. Der Kopf ist genauso gebaut und der Bauch ist genauso gebaut und die Genitalien und die Beine. Und es muss genauso angesetzt werden, das Seziermesser, wie bei einem anders gearteten Menschen. Das heißt, die Krankheiten und leider auch der Tod, der natürlich bei Krebssituationen vermeidbar ist, verbindet uns alle. Und das hat mich sehr, sehr berührt, enorm berührt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich ungeplantermaßen dieses Krankenhaus besuchen durfte. Einer der Chefärzte der Kardiologie sagte mir, das mache in Israel immer mehr Schule, sodass auch im Norden, noch nördlicher von Israel, es Krankenhäuser gibt, die ebenfalls ganz dezidiert als Zeichen des Friedens Kämpfer, Freischärler, die von Israel erschossen wurden, oben an der israelisch-libanesischen und israelisch-syrischen Grenze, in ihr Krankenhaus aufnehmen und therapieren. Meisterhaft mustergültig, die Feinde, die verletzten und schwer verletzten Feinde in das Krankenhaus aufzunehmen, um sie dort zu therapieren und wieder zurückzusenden in ihre Heimat. Da sagte mir sogar, das möchte ich auch kurz erzählen, eine kleine Episode, sagte mir ein Chefarzt der der Kardiologie und der Intensivstation. Weißt du, Yuval, es gibt solche Situationen, da kommt ein Kind, das getroffen wurde, ein arabisches Kind, sprich nicht ein israelisch-arabisches, sondern ein arabisches Kind aus dem Grenzbereich von Hisbollah, sprich Syrien, Israel, und wurde schwer verletzt, ein 15-jähriges Kind. Und die Eltern hatten große Angst, dieses Kind in das israelische Krankenhaus, noch nördlich eben von Poria, an der Grenze zu senden. Ich fragte daraufhin den Chefarzt, warum hatten denn die Eltern Angst? Weil, und jetzt kommt die gesamte Absurdität der Situation in Israel zum Ausdruck, wenn dieser Junge behandelt wird in dem Krankenhaus, mit bester Medizin natürlich, der Intensivstation in Israel, kann er sich nicht mehr blicken lassen in seiner syrischen Heimat, beziehungsweise in der Hezbollah-Bewegung, denn man werfe ihm dann vor, warum lässt du dich von den feindlichen Juden behandeln? Du bist bei uns ein persona non grata, ein geächteter Mensch. Und das war für die Eltern eine massive Belastung. Sie haben sich aber, weil es eine Notsituation war und kein arabisches Krankenhaus zur Verfügung stand, doch entschieden, gegen die Bedenken der Dorfgemeinschaft das Kind in das Krankenhaus zu schicken. Es wurde therapiert, es wurde behandelt, hat eine furchtbare Kopfverletzung. Und in letzter Minute konnte es geheilt werden vor einem massiven, tödlichen Schlaganfall. Und der Junge, als er erwachte, er musste natürlich lange Zeit therapiert werden, auch nach der Intensivbehandlung auf der Akutstation, sagte dann, ich bin den Juden, und das hat uns alle zu Tränen gerührt, ich bin den Juden, so drückte er sich aus, ich bin den Juden so dankbar, dass sie mein Leben retteten. Ich bin den Juden so dankbar, dass sie mein Leben retteten. Und er sagte, wenn ich nun zurückgehe zu Hisbollah und in den Grenzbereich zu Syrien, ich werde ihnen einfach sagen, ich habe andere Israelis beziehungsweise ein anderes Gesicht der Juden kennengelernt. Ich wiederhole, ich werde erzählen, und ich werde es im ganzen Dorf erzählen, ein 16-jähriger Junge, ich werde im ganzen Dorf erzählen, wenn sie mich verfemen, weil ich mich von Juden habe behandeln lassen, ich habe das andere Gesicht Israels, das andere Gesicht der Juden kennengelernt. Thomas.
Ja, das ist eine starke Botschaft, und ich denke, dass das schon mit auch eine deiner Kernbotschaften ist. Und es wird wie immer äußerst deutlich, der Frieden geht von den Menschen aus, wo sie sich real begegnen, wo sie sich kennenlernen können und erfahren können in ihren Grundbedingungen, dass wir letztlich alle gleich sind, vor Gott gleich sind, aber auch in unseren existenziellen Bedingungen. Gibt es noch andere Erlebnisse, vielleicht jetzt in einem etwas anderen Kontext, die für dich so einen besonderen Schwerpunktcharakter haben, die dich besonders tief berührt haben?
Ungemein, da könnte ich noch ganz viel erzählen. Danke, Thomas, für die Frage. Eine weitere Begegnung war, die mir sehr, sehr unter die Haut ging, die Begegnung mit Soldaten. Ich habe eben auf meiner Suche nach wirklichen Kontakten mit der einfachen Bevölkerung auch Soldaten angesprochen. Richtig gewöhnliche Soldaten aus Zahal. Zwar Haganale Israel, das ist das israelische Militär. Ich wollte da auch bewusst die andere Seite des Militärs kennenlernen. Das heißt nicht die offizielle propagandistische Seite, die wir alle von den Medien kennen und das entsprechend medienverzerrte Bild, das wir alle kennen und nach Israel nur grausam und brutal sei, das kennen wir ja alle zum Überdruss aus der leider oft negativen Presse in Deutschland. Sondern ich habe mich, weil ich ja perfekt Hebräisch kann und Englisch, Französisch entsprechend, die Menschen angesprochen, und da habe ich auch ungemein für mich als Juden und Israeli und Deutschen bewegende Begegnung gehabt. Die bestand darin, dass sich Soldaten eben, die ja in Israel zum alltäglichen Tagesbild gehören, das muss ich vorausschicken für Hörer und Hörerinnen, die noch leider noch nie in Israel waren, zum israelischen Tagesbild in einer Stadt, in einem Dorf, in einer Kleinstadt, in einem Vorort, gehört es unverzichtbar, Gott sei Dank und Lob dazu, dass israelische Soldaten Präsenz zeigen. Und zwar mitten im Kaufhaus, in der Diskothek und sogar vor Straßenampeln. Man sieht sie alltäglich, kein Vergleich mit Europa und Deutschland, sondern aufgrund der akuten Gefahr von Selbstmordattentaten und von Überfahrungsmanöver der...
Die Autoangriffe.
Genau. Selbstmordattentate durch Überfahrungsmanöver der Araber, muss Israel natürlich permanent präsent zeigen, weil die Bevölkerung in Panik ist, mal mehr, mal weniger. Kurzum, die Soldaten sieht man im Bus, die sieht man überall, und ich habe sie einfach frisch, frank und frei angesprochen und sie befragt, wie es ihnen denn gehe, wie ihre Haltung zu Israel aussieht. Sie sahen mir natürlich sofort an, dass ich nicht einfach ein gewöhnlicher Touri bin, sondern ein Ex-Israeli, der zurückkehrt in seine Heimat und in seiner Heimat wieder Wurzeln schlagen möchte, in seiner geliebten israelischen Heimat, denn ich durfte ja in Israel geboren werden. Kurzum, es kam auch da zu berührenden Gesprächen. Natürlich durften sie mir keine vertraulichen Informationen vermitteln, aber eins möchte ich unbedingt vermitteln, dass mir alle Soldaten und Soldatinnen, Frauen sind ja auch militärpflichtig, vermittelten. Wir lieben unser Land und wir werden für unser Land alles tun, um es vor Mord und Terroranschlägen zu schützen. Und es war nicht nur das Was, eben die Worte dieser Botschaft, die für mich so eindeutig und tief bewegend war, sondern das Wie. Die Menschen strahlten in ihren Augen von 20 Jahre alt bis 65 Jahre alt. Reservisten, nicht 65, Entschuldigung, 45, das ist schon zu spät. Bis 45 ist der Reserve. Pflicht für Männer. Von 25 und sogar jünger, fällt mir gerade ein, von 18 bis 45 strahlten alle Männer und Frauen eben aus, dass wir lieben dieses Land und wir wissen und wir wollen dieses Land beschützen vor Terror und vor Wahnsinn, weil es unser Land ist. Es ist unser Land, das uns von Gott gegeben wurde und wir machen diesen Dienst nicht nur aus Pflicht, weil wir es müssen, denn jeder Mann ab 18 muss 3 Jahre Militär dienen und jede Frau ab 18 muss 2 Jahre dienen. Das ist ein gesetzliches Reglement, das nur in ganz besonderen Fällen aufgeweicht werden kann. Aber ich habe eben bei diesen Soldaten gemerkt, jenseits dieser Verpflichtung ist wirklich eine Verantwortung da. Eine Verantwortung, dem Land, diesem kostbaren Land, diesem geliebten Land, diesem gelobten Land, diesem gesegneten Land dienen zu wollen. Und ich kann nur den Hörern und Hörerinnen sagen, ich durfte ja ein bisschen hineinschauen in Verhaltensweisen der Soldaten, ohne natürlich, dass Geheimnisse preisgegeben wurden. Aber ich habe gemerkt, dass Israel aufgrund der Notwendigkeit, Thomas, aufgrund der existenziellen Notwendigkeit, sich zu schützen, in diesem winzig kleinen Land vor diesem permanenten Terror, östlich, westlich, nördlich, südlich, von brutalen arabischen Staaten und von brutalen Freischärlern, wirklich eine ganz hochentwickelte Vorsorgeeinrichtung geschaffen hat, sowohl auf instrumenteller als auch auf geistiger Ebene. Das heißt, israelische Soldaten sind heute so ausgebildet, dass sie im Extremfall in Sekundenschnelle agieren und reagieren können, wenn sich irgendetwas abzeichnet, jetzt zum Beispiel im Gazastreifen oder selbst in der Innenstadt, wenn irgendwelche Alarmdrohungen über WhatsApp oder über Twitter, über der Skype kommen. Und ich merke wirklich an diesen Soldaten, sie spüren, und das habe ich selbst gespürt, weil es so auf mich hinüberging, dass es ein Kampf um Leben und Tod ist, dass es nicht einfach ein Luxus ist oder was in den Medien oftmals verzerrt dargestellt wird, eine Brutalität oder eine Aggression der Israelis, weil sie sich einfach austoben wollten, angeblich an den unschuldigen Palästinensern oder an unschuldigen Arabern, sondern dass es wirklich ein Kampf um Leben und Tod geht, weil es darum geht, die Bevölkerung Israels, die unschuldige Bevölkerung Israels, in die ich mich ja hineingemischt habe, in allen Städten, in allen Dörfern, in allen Vororten zu schützen vor einer Brutalität, die ein Jude sich noch vor der ersten Intifada nicht vorstellen konnte. Und die Brutalität und die Angst natürlich, dass es wieder zu Eklas kommt, dass es wieder zu Gefahr für den einfachen Bürger wird durch Terror, durch Palästinenser, die eben in ein Auto sich setzen und in die Menge hineinfahren, durch Schüsse, durch Steine auch. Ich bin ja selbst beinahe einem Steinwurf zum Opfer gefallen. Gott sei Dank und Lob durfte ich noch in letzter Minute davon springen. Aber die Gefahr eben ist allgegenwärtig durch Steine einfach einen Todesfall zu erleben. Wirklich den Kopf zerschlagen zu bekommen, das ist nicht Theorie. Ich musste es leider, beziehungsweise Gott sei Dank, nicht in voller Härte erleben. Die Gefahr ist omnipräsent. Das ist überhaupt keine Frage. Und dank dieses starken und entschiedenen Militärs ist der Modus erreicht, der heute in Israel herrscht, nämlich ein blühendes, ein starkes Israel, das immer mehr Menschen auf der weltweiten Forschungsszene und auch auf der weltweiten Tourismusszene anzieht. Und das möchte ich wirklich ausdrücken, lieber Thomas, liebe Hörer und Hörerinnen, dass das ein Wunder Gottes ist. Wir werden ja noch über den 70. Geburtstag sprechen. Aber das Wunder Israel besteht darin, dass trotz dieser permanenten existenziellen Auslöschungsgefahr, ich wiederhole, trotz der permanenten, omnipräsenten Auslöschungsgefahr durch fanatisierte Araber, ich sage nicht durch die Araber allgemein, sondern durch fanatisierte Araber und hasserfüllte Irakis und Iraner, dieses Land leben und überleben und blühen darf. Das ist ein Wunder ohnegleichen. Das sage ich bewusst als gläubiger Jude, meinem Freund, dem gläubigen Thomas und hoffentlich auch Ihnen, den zahlreichen gläubigen Hörern und Hörerinnen. Dieses Land ist ein einziges Wunder auf 2 Beine beziehungsweise auf einer begrenzten Anzahl von Quadratkilometern im Nahen Osten. Trotz der Schikanen und trotz der permanenten Militarisierungsnotwendigkeit und des enormen Budgets, das in das Geld hineingesteckt werden muss, erlebe ich, wie gesagt, was ich vorhin eben ausführte, die Friedfertigkeit vieler Araber, sprich arabischer Israelis oder israelischer Araber, deren Zahl etwa 1,5 Millionen immerhin beträgt, die das Wort Waffe überhaupt nicht in den Mund nehmen, geschweige denn in die Hand. Und eben auch das riesige Bedürfnis des durchschnittlichen militärpflichtigen Israelis und der militärpflichtigen Israelin für ihr Land, für dieses einzige kostbare Land, das nun 70 Jahre alt werden durfte, durch Gottes Gnade sein Herzblut zu geben.
Ich denke, das ist wirklich ein Wunder und eine Herausforderung, in einer permanenten Bedrohungssituation nicht nur Sicherheit zu gewährleisten, sondern sich dann eben nicht in eine Polizeigesellschaft zu verwandeln, sondern in eine lebendige Zivilgesellschaft trotzdem. Mit Glaube, mit Freude, mit Kultur, mit allem, wie es ja das authentische Israel dann auch zeigt, wenn man es aus der Nähe erlebt und nicht nur durch die Medienberichte.
Richtig.
Genau. Jetzt möchte ich einen Schwenk machen. Du hast ja schon angedeutet, in Israel geboren, dann für dieses Schabbatjahr zurückgekehrt. Du hast ja sozusagen verschiedene Identitäten in deinem Leben. Du bist einerseits Israeli, dann aber auch Deutscher, geboren im Heiligen Land, als 10-jähriger Junge nach Deutschland gekommen, hier gelebt, aber eben in diesem Land der Mörder deiner Vorfahren. Hier auch zu Hause, hier auch deine Wirkungsstätte. Wie verträgt sich diese spannungsgeladene doppelte Loyalität in deiner Seele? Wie machst du das? Was bedeutet das für dich?
Ich danke dir, du geliebter Freund Thomas, für diese gute Frage, die mir sehr natürlich unter den Nägeln brennt. Ich will es wirklich ganz massiv ausdrücken. Ich drücke es so aus, indem ich sage, ich habe meine Existenz, mein Leben Adolf Hitler zu verdanken. Das sage ich gern überspitzt. Das wurde mir in meiner Zeit in Israel besonders deutlich. Ich habe mein Leben, meine Existenz, mein Dasein wirklich Adolf Hitler und den Judenverbrechen in Deutschland zu verdanken. Warum? Weil meine Mutter 1939 aus Süddeutschland damals noch legal floh mit ihren Eltern nach Palästina, damals war es ja noch Palästina, und in Haifa als geschlagene und schwer gedemütigte Jüdin ankam. Und meinem Vater begegnete, der seinerseits ebenfalls ein Flüchtling war, über die Kindertransportorganisation in England nach Israel ebenfalls flüchtete, aus der großen Weltstadt Wien, und dort meine Mutter kennenlernte. Damit will ich sagen, wenn Gott über das sogenannte Schicksal es nicht gefügt hätte, dass mein Vater als geschlagener Jude aus Wien und meine Mutter als geschlagene Jüdin, damals natürlich Jugendliche, nach Israel, ins Palästinaland fliehen mussten, hätten sie sich nicht kennengelernt, sich ineinander verliebt und mich gezeugt. Das heißt, mein Produkt, das führe ich mir immer wieder vor Augen, insbesondere nun in diesem großen Sabbatjahr, ist eine Konsequenz der Barbarei, der beispiellosen Unmenschlichkeit, die in Deutschland zwischen 1939 und 1945 herrschte. Denn es ist, für mich gibt es als gläubigen Juden natürlich keine Zufälle, höchstens Zufälle, von Gott zugefallene Situationen. Mhm. Und dieses Bewusstsein, dass ich einem Verbrecher und einem unendlichen Verbrechen, das meiner Familie viel Blut kostete, mein Leben zu verdanken habe, stimmt mich immer wieder nachdenklich und hat eben Konsequenzen für mich. Ich bin in Israel geboren, in den frühen 60er Jahren. Da hat sich der Staat Israel schon etabliert, da gab es schon Israel seit 1948. Aber ich habe immer, Thomas, immer die deutsch-jüdische, die österreich-jüdische und die israelische Mentalität in mich aufgenommen. Es gab für mich keinen Bruch, weil ich ein sogenannter Jecke, Jecke kennen vielleicht einige Hörer und Hörerinnen, das ist der Begriff für die deutschen und die österreichischen Juden in Israel. Ich war immer und bin jetzt auch heute noch ein jeckischer Jude, bin auch in dieser Tradition in Israel aufgewachsen. Das heißt, ein Jude, der stolz war und dankbar war, in dieser deutsch-jüdischen und österreich-jüdischen Tradition aufgewachsen zu sein, obwohl ich ja nicht in Deutschland geboren wurde, aber ich habe es doch mit der Muttermilch und mit dem Vaterland, mit der Muttermilch meiner Mutter und mit dem vaterländischen Denken meiner Mutter und meines Vaters aufgenommen. Muttersprache war von Anfang an Deutsch, Englisch und Hebräisch. Ich habe insofern drei Mütter, weil ich mit Deutsch, Englisch und Hebräisch aufgewachsen bin. Darauf legten meine Eltern, insbesondere mein Vater, großen Wert, dass der Junge Deutsch und Englisch und Hebräisch schon mit 5, 6, 7 Jahren lernt. Und ich hatte immer schon, obwohl ich in Israel zur Schule ging und natürlich grundlegende Erfahrungen dort machte, bis zu meinem 10. Lebensjahr, immer eine tiefe innere Beziehung zur deutschen Literatur und zur deutschen Heimat meiner Eltern, deutsch-österreichischen Heimat meiner Eltern, aus denen sie vertrieben wurden. Mit den Jahren, nachdem mein Vater eben in die Ewigkeit ging, habe ich gespürt, dass das für mich weitere Konsequenzen hat. Nicht nur intellektuelle, sondern eben auch emotional-spirituelle Konsequenzen. Die Tatsache, dass ich ein Kind von Flüchtlingen bin, die Tatsache, dass ich ein Kind von Flüchtlingen bin, nämlich Flüchtlingmutter und Flüchtlingvater, und ich eben dieses Flüchtlingsschicksal in mir trage, per Erbe, per Geburt, hat für mich die Implikation, dass ich Israel einen ewigen Dank schulde, will ich mal ausdrücken. Ich bin zwar nach Deutschland berufen worden, Thomas, durch die Arbeit meines Vaters und meiner Mutter. Mein Vater hat hier Bahnbrechendes geleistet, das wissen die Hörer und Hörerinnen, die ja die Werke meines Vaters kennen und an Vorträgen seinerzeit noch teilnahm. Ich darf heute im jüdisch-christlichen Dialog sehr intensiv und sehr dankbar in Deutschland fungieren. Aber ich merke mit den Jahren und insbesondere nach diesem Sabbatjahr, dass ich auch eine Loyalität, eine existenzielle Loyalität dieser meiner Heimat schulde, durch die meine Eltern vor der Vergasung in Nazi-Deutschland gerettet wurden und durch die ich das Licht der Welt blicken durfte. Das hat für mich immer mehr tiefe spirituelle Konsequenzen. Ich spüre natürlich, ich bin Israeli und Deutscher, ich bin sehr gerne in Deutschland und ich bin sehr gerne in Israel. Und ich werde mein Leben lang, das wird mir immer klarer, ein Pendler, ein Nomade, so wie Abraham, so wie Isaac, so wie Jakob, ein Pendler zwischen diesen beiden Kulturen sein. Das wird mir immer klarer. Ich werde natürlich einen festen Wohnsitz in Deutschland beibehalten mit meiner geliebten Gattin Deborah. Und ich werde mit ihr immer wieder pendeln nach Israel, in unsere geliebte Heimat, in der ich auch durch bestimmte Immobilien nun eine Stätte gefunden habe. Aber ich werde nicht nur an einem Ort bleiben, denn dazu ist das Schicksal, Thomas, meiner Familie, und ich möchte sagen, das Schicksal vieler Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland zu sehr verquickt. Ich bin nicht nur Deutscher, sodass ich ein Leben lang nur in Deutschland bleiben möchte, und ich bin nicht mehr nur Israeli. Bis zu meinem 10. Lebensjahr war ich natürlich reiner Israeli. Sondern ich bin ein Pendler, ein wahrer Hebräer. Ich will das Wort Hebräer für diejenigen, die es nicht wissen, kurz erklären. Das Wort Hebräer, Ivri, bedeutet Grenzüberschreiter, Grenzüberwinder. Ich wiederhole für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, das Wort Hebräer, Ivri, wie der Brief an die Hebräer, ist eine Grenzüberschreitung in der Sprache der Bibel. Und Abraham wird in Genesis 14, 13 als der erste Hebräer genannt, weil er mentalitätsmäßig und herkunftsmäßig das alte Mesopotamien, Ur in Chaldea, überschritt, um in das neue, gelobte und geliebte Kanaan zu gehen. Und ich erlebe mich immer mehr als ein Hebräer. Das wurde mir klar und wird mir immer klarer nach diesem gewaltigen Monat in Israel. Ich gehöre in beide Länder. Und da möchte ich gerne meinen großen Lehrer Shalom ben Chorin, der schon vor über 10 Jahren verstarb, zitieren, der auch in seinem großen Buch Jugend an der Isar und in Ich lebe in Jerusalem sprach, der erlitt ein vergleichbares Schicksal mit meinen Eltern. Er wurde als deutscher Jude mit Dreck beworfen, ihm wurde der Vergasungstod angedroht und er floh schon sehr zeitig, Zionist wie er war, nach Israel, etwa 1934, 35. Und er sagte immer, er habe beide Heimaten in seinem Herzen, sowohl die deutsche als auch die israelische. Und sein berühmter Satz kulminierte in der Aussage, ich lebe im fruchtbaren Zweistromland zwischen Isar und Jordan. Ich wiederhole, ich lebe im fruchtbaren Zweistromland zwischen Isar und Jordan. Und davon konnte er sich nie lösen. Dieses Bild hat mich so geprägt, dass ich samt Israel auch von mir sagen möchte, ich, Dr. Yuval Lapide, lebe im fruchtbaren Zweistromland zwischen Neckar und Jordan. Denn meine Heimat ist hier im wunderschönen Heidelberg. Und in Heidelberg fließt der himmlisch schöne Neckar. Und ich erlebe, dass ich wirklich geistig und auch materiell zwischen Neckar und Jordan, zwischen Okzident und Orient, zwischen Deutschland und Israel oszillieren werde. Das ist die Konsequenz meiner Geburt, das ist die Konsequenz meines jüdischen Schicksals als Kind Nazi-verfolgter und Nazi-geschändeter Juden in Deutschland. Und so, dass ich noch vielleicht einen Satz nachtragen kann, Thomas.
Ja,
ich erlebe heute nicht mehr als, es ist natürlich spannungsgeladen, deine Frage, aber ich erlebe diese Spannung als befruchtend, Thomas. Deine Frage, ich erlebe diese Spannung zwischen einerseits im Land der Mörder zu leben, der Menschen, die meinen Großeltern den Tod bereiteten, Nazis, die wahllos um sich schlugen, katholische und protestantische Nazis, die wahllos um sich schlugen, Juden vernichteten. Ich bin in dieses Land zurückgekehrt, weil meine Eltern sich dafür entschieden und weil ich auch davon überzeugt bin, qua eigene Entscheidung, dass ich hier Großes leisten darf als Jude, der zeigen möchte, dass es ein Leben nach Adolf Hitler gibt. Das ist für mich ganz wichtig geworden, lieber Thomas und liebe Hörer und Hörerinnen. Ich will zeigen und vorleben und predigen, dass es ein Leben nach diesem Inferno, das Nazi-deutsche Juden anrichteten, gibt und geben wird. Und das ist meine Mission, das ist meine tiefste Mission, mein Sendungsbewusstsein in Deutschland. Lieber Thomas, auch in Israel darf ich eine Mission haben, nämlich das neue Bewusstsein in Deutschland für die Versöhnung mit den Juden, für die Rückbindung an die alten, verschütteten jüdischen Wurzeln in deutschen Gemeinden zu transportieren. Das ist für mich ganz wichtig geworden, denn in Israel fragte man mich immer wieder, wie ich als Israeli in Deutschland lebe, was ich in Deutschland tun darf, ob ich als Jude in Deutschland geachtet werde. Und da habe ich eben erzählt, wie sehr ich ein Botschafter der Versöhnung und der Befriedung sein darf. Das heißt, sowohl in Israel erzählen, was sich in Deutschland tut, und auch nach Israel neues Bewusstsein, Erneuerungsgedanken aus Deutschland bringen, die ich von vielen Christen und Christinnen, die meine Seminare und Vorträge besuchen, erfahre. Und eben, und das ist für mich auch ganz wichtig, neu aufzutanken. Ich durfte in diesen wunderbaren Monaten ganz viel an heiligen Städten, an für mich als Juden heiligen Städten, die weniger bekannten, die sehr bekannten, auftanken. Ich habe mich so intensiv, wie es nur irgend ging, mit den wunderbaren Wurzeln meines Glaubens verbunden. Und ich habe dort Orte besichtigt, die jenseits des großen Tourismus sind, in Samarien, in Galiläa, die mich tief, tief spüren ließen. Ich bin ein Jude aus dem Orient. Ich bin geboren in dem heiligen Ort in Jerusalem und an dem heiligen Land, das die Welt veränderte, das das Antlitz der Welt veränderte durch die Entstehung von Christentum, Judentum und Islam. Dort durfte ich geboren werden, dort durfte ich Muttermilch saugen, dort durfte ich Bewusstsein, Luft einatmen. Und diese Luft, diese spirituelle Luft will ich unbedingt immer wieder, mehrmals im Jahr, nach Deutschland transportieren. So dass ich, wie vorhin schon angesprochen, diese Spannung, die natürlich zwischen Leben im Land der Mörder und Leben im Land meiner ursprünglichen Geburt, meiner Heimat, befrieden kann und daraus einen ganz großen Nutzen, insbesondere für meine Wirken in Deutschland, ziehen darf, für das ich mich ja entschieden habe, in der Tradition meines Vaters stehend, nämlich, Sie wissen ja, mein Name heißt ja Lapid, ich heiße Lapide und Lapide heißt Fackel, eine brennende Fackel, um hier in Deutschland die Fackel der Versöhnung und die Fackel des brennenden Judentums nach der Shoah zu tragen und in die Herzen der Menschen zu legen.
Ja, die nächste Frage, die ist dann wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, lieber Yuval. Ja. Wo bist du dann letztlich emotional und mental mehr zu Hause, in Israel oder in Deutschland? Oder ist es gerade die Synthese von beiden, was deine besondere Heimat ist?
Genau, du hast das entscheidende Stichwort schon gegeben. Ich will es mal so sagen. Paulus sagte ja so schön im Korintherbrief, ich bin den Juden, ein Jude den Griechen, ein Grieche denjenigen, die unter dem Gesetz stehen, ein Mensch, der unter dem Gesetz steht und diejenigen, die frei sind, ein Freier. Ich will sagen, ich habe eine Chamäleon-Mentalität. Das heißt nicht, dass ich mich verleugne, sondern ich kann in Israel per Knopfdruck sofort israelisch sein, das heißt meine alte israelische Natur präsentieren, die ja in mir noch steckt. Und ich kann in Deutschland sehr deutsch sein, wobei natürlich die andere Mentalität nie zu leugnen ist. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich immer auch ein Israeli, aber ich kann die prozentuale Gewichtung verschieben. Wenn ich in Deutschland meine großen Auftritte habe, wenn ich jetzt mit dir wunderbar dieses Interview führen darf, dann bin ich sehr Deutscher, sehr Deutscher. Wenn ich in Israel bin und dort meine Vorlesungen halte und Menschen begegne, kann ich per Knopfdruck sehr israelisch sein, das israelisch-quirlige noch viel mehr ausleben als in Deutschland. Das heißt, ich merke, ich kann, wie du richtig sagtest, Thomas, mein geliebter Thomas-Freund, beides zusammenbringen zu einer fruchtbaren Synthese. Und auch mein Name, ich will auch noch mal auf meinen Namen zu sprechen kommen, der für mich so wichtig wurde und immer wichtiger wird. Wie gesagt, Lapid heißt Fackel und Yuval, mein Vorname, den Gott mir über meine Eltern gab, heißt ein sprudelnder Bach, ein sprudelnder Wildbach, von dem es ja viele in Israel gibt. Und Wasser und Feuer sind ja nicht direkt Freunde, denn Wasser kann Feuer löschen und Feuer kann mit Wasser nichts anfangen, Feuer kann mit Wasser nicht kooperieren, aber die beiden können dennoch, wie mein Vater, zur Synthese gebracht werden, wenn wir eine Verbindungsschicht nehmen, nämlich einen Topf oder eine Metallschicht, ein Gefäß eben, in das das Wasser hineingegeben wird und dann kann das Feuer das Gefäß erwärmen und das Wasser erhitzen und somit eben Heizungswasser und Erwärmungswasser für moderne Infrastruktur leisten. Das heißt, Wasser und Feuer, meine beiden Bestandteile, können sehr wohl zu einer fruchtbaren Synthese gebracht werden. Das ist mir in meinen Stammbaum geschrieben. Und ich bin daher sehr dankbar, dass Gott über das Schicksal es so fügte, dass ich zwischen diesen beiden sehr spannungsgeladenen Ländern, Deutschland, Land der Mörder, ehemaligen Mörder, Land der Verbrechen und heute Israel, orientalisches Land, mit seinen eigenen existenziellen Kämpfen oszillieren darf, um daraus etwas Fruchtbares zu bauen. Ich möchte noch etwas sagen, Thomas, was mir dazu einfällt, ist, wenn wir es genau anschauen, lieber Thomas, ein jüdisches Schicksal. Es ist nicht nur ein zeitgenössisches Schicksal, in einem Land geboren worden zu sein und zugleich im anderen zu wirken. Wenn du die Geschichte der Propheten Israels anschaust und die Vertreibung der Juden aus Israel nach Babylonien, da gab es auch immer wieder zur Zeit 6. Jahrhundert vor, zur Zeit von Jeremia, Ezekiel, immer wieder Wanderungen, Bewegungen zwischen der alten Heimat Israel und der neuen Heimat, der vorübergehenden Heimat während des Exils Babylonien. Und das war etwas Grundlegendes zur Zeit Jeremias. Es gab immer wieder Begegnungen und zwischen den beiden Polen, zwischen der alten Heimat Israel und der vorübergehenden neuen Heimat, übrigens das Exil dauerte ja auch markanterweise 70 Jahre, Babylonien. Und ja. später, als Juden sich eben etablierten, sogar nachdem König Cyrus das Edikt erließ, Juden zurückkehren zu lassen, 539 vor nach Palästina, entschieden sich viele Juden, im geliebten Babylonien zu bleiben, weil sie dort, dank der persischen Befreiung und der persischen Toleranz von König Cyrus, spürten, das ist unsere neue Heimat, wir fühlen uns dort heimisch. Und diese Juden, die dort lebten, gründeten Gemeinden, große jüdische Lehrstätten. Und ihnen ist es zu verdanken, dass der große babylonische Talmud viele Jahrhunderte später promulgiert, sprich vervollständigt und in die Welt gesandt wurde. Und Sie wissen vielleicht, liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt ja zwei große Talmud-Editionen. Es gibt den palästinischen oder palästinensischen, das hat nichts mit der heutigen Politik zu tun, und den babylonischen Talmud. Zwei große, fruchtbare Meisterwerke jüdischer Gelehrsamkeit. Aber der heute weltweit renommiertere Talmud, dieses große Auslegungswerk, ist der babylonische, der auf babylonischem Boden in der Exilheimat Babylonien entstand. Wobei auch die großen Väter dieses babylonischen Talmuds immer wieder Kontakt pflegten durch Reisen, die damals natürlich sehr beschwerlich waren, zwischen damaligen Palästina, zwischen 1. und 5. Jahrhundert und der neuen Wahlheimat Babylonien. Da war es auch ein ganz natürliches Phänomen des Ausgleichs, des Austauschs zwischen Babylonien und der alten Heimat Palästina.
Ja, das ist vielleicht die Ironie des Exils, dass genau. gewisse Dinge dort besser in den Fokus kommen als sogar an der Quelle. Genau. Das ist vielleicht der Abstand, der dann auch gewisse Dinge sichtbar und erkennbar macht. Da möchte ich die Frage weiterleiten. Du hast jetzt von dir in deiner Doppelidentität gesprochen als Deutscher, zumindest von der kulturellen inneren Bewegtheit her. Auf der anderen Seite als Israeli, das ist natürlich der Jude, die Uridentität. Wie erleben das andere Israelis, wenn jetzt deutsche Besucher in das Heilige Land kommen, also sozusagen durchschnittliche Israelis? Wie begegnen sie heute deutschen Besuchern und welche Rolle spielt der Holocaust, wenn diese Begegnung stattfindet?
Wichtige heute. Frage, Thomas, wichtige Frage. Ich habe natürlich als Deutscher mich immer wieder präsentiert. Ich habe nicht verleugnet, dass ich mittlerweile, sprich über 40 Jahre in Deutschland lebe und habe erlebt, und das hat mich fasziniert, dass heute überhaupt keine Rede ist von Antigermanismus. Man hat mich akzeptiert, man hat mich als solchen gewürdigt. Ich habe auch viele deutsche natürlich Touristen, meine Frau und ich haben viele deutsche Touristen und viele deutsche Lehrer und Dozenten an verschiedenen Einrichtungen getroffen, die mit einem ganz großen Hunger in Israel leben und arbeiten. Aus allen Richtungen, die du dir vorstellen kannst, Akademiker und eben auch private, einfache Menschen, die nach Israel kamen, sogar konvertierten Christen, deutsche Christen konvertierten und sich entschieden, in diesem Land, in diesem ersehnten, fremden, aber doch sehr sympathischen Land zu leben. Deutschland hat die Feindbilddimension verloren, ausdrücklich. Es gibt dort ein multikulturelles, sprich in dem Fall ein bikulturelles Miteinander von Juden und Christen, sprich von Israelis und Deutschen, wie noch nie zuvor. Das ist angefangen bei wirtschaftlicher Kooperation, die an allen Ecken und Enden spürbar ist. Und auch an Akademikeraustausch. Ich durfte dort viele Menschen treffen, die mir sagten, wir lernen Deutsch nach Nulum Dim Germanit be Goethe-Institut. Wir lernen Deutsch im Institut, weil es uns Spaß macht. Viele Menschen aus all walks of life, die sich dafür interessierten, Deutsch zu lernen und nach wie vor interessieren, einfach sich freuten, aha, da kommt ein Deutscher, ein Israeli, mit dem können wir ja mal ein bisschen das Deutsch, das wir im akademischen Kontext im Goethe-Institut lernen, anwenden. Das Bild hat sich dramatisch geändert. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, lieber Thomas, dass der Schatten des Holocaust natürlich noch präsent ist. Vor etwa 5 Jahren wurde Yad Vashem, die große Holocaust-Gedenkstätte, für Millionen von Euro renoviert und erweitert. Und dort ist eine riesen Forschungsstätte mittlerweile eingerichtet, die das Thema Holocaust auf noch nie dagewesener schulpädagogischer Ebene an Schüler und an Pädagogen aus ganz Europa, insbesondere an Deutschland, transportieren möchte. Die Schattenseite wird nie vergehen, Thomas. Und auch wenn der Yom HaShoah kommt, der Holocaust-Gedenktag, der nicht am 27. Januar stattfindet, sondern im April, dieses Jahr war es eine Woche vor dem 19., etwa am 12. April, wenn dieser Holocaust-Gedenktag, der natürlich Riesendimensionen in Israel nach wie vor hat, zelebriert wird, wird das gesamte schreckliche Bild der Vergasungen, Verbrennungen, Vernichtungen immer wieder auf die Leinwand und auf die Bildschirme gebracht. Das ist natürlich nicht auslöschbar und es ist gut, dass es nicht auslöschbar ist. Aber ich spüre heute, dass es nicht mehr diese Larmoyanz hat. Diese Larmoyanz zu Deutsch, dieses Weinerliche, dieses enorm Wehklagende, das ich noch aus meiner Kindheit kenne. Yom HaShoah, Holocaust-Gedenktag war in meiner Kindheit, in den 60er Jahren, immer mit bitterem Schmerz und mit Larmoyanz und mit Wehmütigkeit und mit Elegie, mit Wehklagen ohnegleichen verbunden. Und vor allen Dingen eben konnotiert mit dem Bild, wir Juden, die in Israel leben, sind Opfer und wir bleiben immer Opfer und das ist unser Selbstverständnis, Opfer zu sein. Das, lieber Thomas, liebe Hörer und Hörerinnen, durfte sich Gott sei Dank, das habe ich erlebt, in den letzten Jahren und ich möchte sagen, in den letzten zwei Jahrzehnten rasant geändert. Es ist immer noch ein Kampf natürlich zwischen der Selbstdefinition Opfer und der Selbstdefinition in Anführungszeichen Täter bzw. Akteur. Aber es ist ein sehr fruchtbarer Prozess, nämlich das Verlassen dieses Opferstigmas. Wir Juden wurden ja immer schon vernichtet, 2000 Jahre lang. Und der Höhe- bzw. Tiefpunkt war die Vergasung in Auschwitz durch Hitler. Sondern es ist das Bemühen, was machen wir aus dieser Geschichte? Was machen wir aus dieser entsetzlichen Katastrophe, die uns ereilte? Und wie gehen wir in der Zukunft damit weiter, je mehr Abstand eben rückt zu diesen Vergasungen, je mehr die Menschen, die damals lebten, ja wegsterben, die Zeitzeugen sterben weg und wir wollen ja weiterleben. Ja. Wir werden ja alle älter und es kommen neue Kinder und viele neue Generationen, die keine Verbindung mehr haben, keine tiefe innere Verbindung mit den Holocaust-Erfahrungen ihrer Urgroßeltern. Und da merke ich, lieber Thomas, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ein neuer Konsens in der Gesellschaft sich durchringt, der ist noch nicht abgeschlossen, sich zu präsentieren als Akteure, die zum Beispiel dieses Land von Gott bekamen am 14. Mai 1948 und dieses Land immer mehr zur Blüte bringen wollen. Das hat mich fasziniert und das spüren auch viele Deutsche, die nach Israel kommen, dass es eine Faszination ist, jenseits aller Turbulenzen mit Hamas und Hisbollah zu erleben, was in diesem Land Israelis schaffen durften, trotz der Vergasungen ihrer Familie und trotz der unermesslichen Schande, die Nazi-Deutschland auf sie brachte in den letzten 70 Jahren. Das hat sich rasant entwickelt. Ein Stolz, eine Freude, eine Begeisterung, rauszukommen aus dem Bild, wir sind ja nur geschlagene und getretene Juden, hinein, wir sind stolze und dankbare Juden, die mit Gottes Kraft hier in Israel, in diesem Land, Bahnbrechendes leisten möchten. Das ist etwas ganz Großes, was viele Deutsche, ich traf ja auch viele Deutsche mit meiner Frau, auch verbal transportieren durfte, wenn sie es noch nicht deutlich genug dort erlebten. Aber es wird von vielen schon gut wahrgenommen. Und ich hoffe, dass es ins Bewusstsein immer mehr rückt, dass Israel wirklich in der Hinsicht ein wirkliches Wunder ist. Nach dieser fast Totalauslöschung durch die Nazi-Verbrecher vor 80 Jahren ist es ein tägliches Wunder, nicht nur ein einmaliges Wunder, ein tägliches Wunder. Jeden Tag aufs Neue, dass dieses Land pulsieren darf. Und der Deutsche, der durchschnittliche Deutsche, sei er christlich pointiert, sei er säkular, spürt es auch und ist durchaus willkommen. Durchaus willkommen. Und ich erlebe auch eine ungemein starke Kooperation zwischen sogenannten Twin Towns, wie heißt die auf Deutsch, Zwillingsstädten,
Partnerstädte.
Die Twin Towns. Es gibt immer mehr Twin Towns zwischen Israel und Deutschland. Das hat meine Frau und mich so fasziniert, zu erleben, wie israelische Städte, Gemeinden bemüht sind, mit den Partnerstädten in Deutschland kooperativ zu wirken. Das heißt wirklich Entsendung von Schülern, Entsendung von Gedenkprojekten, Entsendung von neuen Ideen, wie die Zukunft aussehen soll im Bereich von Entsalzung des Mittelmeers. Unglaublich bewegende Zusammenarbeit. Und ich habe es auch während meiner Begegnung durch viele Städte erlebt, dass immer mehr Städte, wenn man die Städte betritt, die kleinen Städte eben als großes Zeichen präsentieren, so wie in Deutschland, wir sind verpartnert mit Wiesbaden, Mannheim, Burggraslach, welche Städte auch immer. Darauf ist man in Israel sehr stolz. Und diverse Freunde sagten mir auch, die ich traf von den dortigen Stadtverwaltungen, dass man wirklich daran arbeitet, deutsche Menschen, seien sie Christen, seien sie Säkularisten, zu beeindrucken und ihnen das ganze Israel zu zeigen. Nicht nur das politisch zerrissene Israel, sprich eben Gazastreifen, Westbank und Golanhöhen, die umkämpften Zonen, sondern das pulsierende Zentral-Israel, das trotz Thomas und mit den entsetzlichen Spannungen floriert und interessiert ist, mit Deutschland immer mehr Projekte zu entwickeln.
Das klingt sehr gut und ich bin überzeugt, dass wir jetzt in einer Generation leben, wo gemeinsame Verantwortung zwischen Deutschen und Juden für das, was auf dieser Welt geschieht, in den eigentlichen Brennpunkt gerückt wird und es nicht mehr nur vorrangig um Schuldzuweisungen und Täter-Opferrollen geht. Allerdings auf der anderen Seite erlebe ich immer stärker, und das ist ja auch ein besonders konfliktreiches Potenzial im arabisch-israelischen Konflikt, dass der Holocaust von immer mehr Menschen leider auch geleugnet wird. Und das ist gerade bei Arabern geradezu inflationär, ein Virus, der sich immer mehr ausbreitet, auch in anderen Ländern, in Osteuropa, in Indien, Südamerika. Und gerade in der Ideologie der Araber spielt das eine große Rolle, zu sagen, die Juden, die waren ja gar nicht in Israel, die haben gar nichts damit zu tun, ist alles unser. Auch die UNESCO hat dort mitgemacht und dann wird eben auch der Holocaust geleugnet. Das ist ja im Grunde genommen der ideologische Background dieser ganzen anti-israelischen Bewegung, auch der Boykottbewegungen. Diese ganzen tiefen Wurzeln und Wunden, die das israelische Volk, das jüdische Volk mit diesem Land verbindet, einfach zu leugnen. Es ist ein Kampf um die Wahrheit und das macht es so schwer, dass diese menschlichen Begegnungen, von denen du ja am Eingang schon berichtet hast, dass die einfach stattfinden können, dass die Gräben erstmal so tief sind und dass ein ganzes Dorf im Grunde genommen so jemanden dann verurteilen kann, der in Israel erlebt, die retten mein Leben, die sind eigentlich, ja, Menschen, so wie ich es immer gesucht habe, wie es ja auch eigentlich der Koran, die eigene heilige Schrift der Muslime fordert, ne, den Menschen zu achten, ne, die Menschheit im ganzen Menschen zu sehen und so weiter und so fort. Und das ist die, ich denke, die ganz brisante Frage der Gegenwart und der Zukunft. Wie kann man da auch der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit zum Durchbruch verhelfen? Und das geht, denke ich, wahrscheinlich wirklich auch nur dann in der konkreten Begegnung, wie du das praktizierst.
Ja, dazu will ich dir auch etwas sagen, weil du gerade wie Thomas den Koran zitiert hast. Ich hatte dort auch sehr berührende Begegnungen mit Imamen, sprich eben mit den Vorbetern, mit den Priestern, in Anführungszeichen den Priestern, den Pfarrern von Moscheen. Ich war einmal in Lod, das ist nicht weit von Tel Aviv, dort ist auch ein absolut friedliches Miteinander, in Anführungszeichen ein Nebeneinander an der Grenze zum Miteinander von israelischen Arabern und israelischen Moslems. Die habe ich begegnet und kontaktfreudig, wie ich bin, angesprochen. Ein Imam stand dort, der Pfarrer der Gemeinde und der Vorbeter und verkaufte Nüsse. Ging einer ganz einfachen Tätigkeit nach, war aber ausgesprochen freundlich, trug sein Gewand, seinen langen Kaftan und wir kamen in ein ganz intensives Gespräch. Er lud mich sogar ein zu seinem Gebet, um 15 Uhr werde ich nicht vergessen. Er lud mich ein, zieh deine Schuhe aus, komm mit uns in die Moschee und du bist mein Gast. Und worauf ich natürlich voller Freude hineinging, ihm sagte natürlich, dass ich nur den einen Gott anbete, aber nicht Mohammed bekenne und das war für ihn überhaupt unproblematisch. Kurzum, ich habe mich dort auch verneigt, aber natürlich nur von dem gemeinsamen Gott, von dem gemeinsamen Schöpfergott, nicht indem ich Allah bekannte, denn ich sagte, ich bleibe natürlich Jude. Kurzum, wir hatten ein intensives Gespräch danach. Er lud mich ein zu einem wunderbaren Minzetee, diesem herrlichen orientalischen Minzetee, und er lud mich ein zu ein paar Gebäckstücken. Wir kamen in ein sehr tiefes Gespräch in Lod, im arabischen Stadtteil von Lod, das natürlich für jeden zugänglich ist. Und mir wurde eins klar, weil du gerade den Koran zitiertest, das möchte ich unbedingt heute preisgeben für unseren Hörern und Hörerinnen deutschlandweit. Es gibt ein grundsätzliches theologisches Schisma, würde ich sagen. Ein grundsätzliches theologisches Schisma zwischen dem Bibelverständnis der Moslems und dem Bibelverständnis von uns Juden. Das heißt, wir haben ganz lang miteinander gesprochen und wir kamen auf diesen heiklen Punkt zu sprechen, das Judenbild im Koran. Das möchte ich durchaus ansprechen. Das ja. Judenbild im Koran ist extrem ambivalent, um nicht zu sagen extrem negativ. Natürlich gibt es einerseits, Thomas, liebe Hörer und Hörerinnen, das Bild, dass Juden auch und Ahl al-Kitab sind. Ahl al-Kitab heißt das Volk des Buches. Das heißt, wir glauben ja auch an den einen Gott, wir Juden. Und wir haben die Tora, die wurde ja von Gott offenbart über die Engel. Und wir haben die Väter, Abraham, der Ibrahim genannt wird, und die weiteren, Isaac und Jakob. Das steht uns zu. Und daher sind wir Ahl al-Kitab. Das heißt, wir sind das Volk des Buches und somit respektable Menschen. Aber es gibt eben innerhalb der 114 Suren auch andere äußerst giftige, echt wipperngiftige Suren, die da sagen, wir Juden, das hat er mir gezeigt, sind vergleichbar Affen und mit Affen und Schweinen. Mit Affen
genau.
Und Schweinen.
Ja, ja.
Und ich ließ mir sogar diese Sure von ihm explizit zeigen. Und er sagte mir durchaus, an anderen Suren, die neben dieser allgemeinen Achtungssure stehen, gibt es diese Verachtungssure, in denen Mohammed deutlich aufruft, uns als primitive Menschen von dieser Erde zu beseitigen. Und genau. das Problem für einen durchschnittlichen Moslem besteht darin, dass er mit dieser Ambivalenz leben muss, beziehungsweise mit dieser enormen Negativität, die in seinem Koran steht. Es gibt noch andere Stellen, die er mir zeigte, in denen durchaus steht, wir Juden, wenn wir uns nicht anständig benehmen, müssen geschlagen werden und müssen vernichtet werden. Diese Ambivalenz ist nicht förderlich für einen jüdisch-muslimischen Dialog. Das sagte er genau wie ich. Der Unterschied aber, der Unterschied zwischen uns Juden und Christen und Moslems besteht darin, dass wir Juden die Tradition der Hermeneutik, die Tradition der Exegese seit 2000 Jahren pflegen. Das heißt, wenn wir unsere Heilige Schrift, wir Juden, unsere Tora, betrachten, führen wir eine intensive Interpretation. Wir deuten und deuten und deuten, bis uns schon Haare aus den Zähnen wachsen, weil wir eine Lust haben, wie Psalm 1 sagt, eine Lust am Wort Gottes. Wir deuten und interpretieren schwierige Stellen in der Schrift im Geiste unserer jeweiligen Erleuchtung pro Generation neu. Christen machen das, weil sie es von Juden lernten, mittlerweile auch sehr gern. Insbesondere nach der Shoah in Deutschland, das betreibt sich ja intensiv in Deutschland, wird ja auch christliche Hermeneutik intensiv betrieben. Und immer mehr Christen weltweit wollen von Juden lernen, wie interpretieren Juden ihre Heilige Schrift und was können wir Christen für unser Verständnis der jüdischen Evangelien daraus an Nutzen ziehen. Der Punkt ist aber, und der problematische Punkt, dass Moslems das nicht machen. Es gibt keine islamische Hermeneutik, die weltweit populär ist. Das heißt, ein Moslem, der in Lod oder in irgendeinem anderen Ort in Israel oder in den sogenannten besetzten Gebieten oder sogar in israelfeindlichen Ländern den Koran aufschlägt, weiß nicht, Matthias, wie mit solchen Sätzen umzugehen hat. Vernichtet die Juden, sie sind primitiv, sie sind Schweine und Affen, sie taugen nicht viel. Im Grunde muss man sie alle vernichten aus dieser Erde. Wenn ein kleiner Junge, ein Moslem in Irak, Iran oder palästinensischem Gebiet so etwas Giftiges liest, kann nur der Eindruck in ihm entstehen, Juden sind der letzte Dreck, mit Juden machen wir kurzen Prozess, wir schmeißen sie ins Mittelmeer. Und das möchte ich unbedingt aussprechen, das ist eine ganz große Hürde, eine ganz große Kluft zwischen Moslems und Juden und Moslems und Christen. Denn diese fruchtbare Tradition, die wir Juden haben und die Christen von uns lernen, nämlich die Tora zu interpretieren, auszulegen, ihr durch scharfsinnige Gedanken, die nach ihrer Verfassung hinzugefügt werden, das, was uns Juden so reich macht im Geiste, kennen Moslems nicht. Und wenn Moslems solche virulenten Sätze lesen in ihrem Islamunterricht, in ganz Israel und in der ganzen arabischen Welt, kann sich jeder Christ vorstellen, dass ein wahnsinnig verzerrtes und ein wahnsinnig hasserfülltes Bild gegenüber diesen ekelhaften Schweine- und Affenjuden aufkommt. Das hat mir der Moslem sehr bestätigt, mein Imam. Und meine Hoffnung, liebe Hörer und Hörerinnen, besteht darin, dass mit Gottes Kraft eines Tages die Erkenntnis und die Erleuchtung muslimischerseits kommt, auch solche brutalen Sätze müssen interpretiert werden vor dem Hintergrund der massiven Kämpfe, die Mohammed in Medina führte im 7. Jahrhundert. Darüber haben wir auch lang gesprochen, dieser mit mir befreundete Imam und ich. Diese Sätze, diese hasserfüllten Sätze gegenüber Juden aller Couleur dürfen nicht künftig verabsolutiert werden, sondern müssen zeitgerecht in der Entstehung dieser Suren interpretiert, reinterpretiert werden, sodass Moslems weltweit heute im Jahre 2018 nicht mehr dieses Gift, dieses gefährliche Schlangengift in sich aufnehmen und dementsprechend Juden als primitive Dreckschweine und Dreckaffen betrachten, was er mir sagte, dass er in seiner Kindheit auch noch vermittelt bekam, dieser 55-jährige Imam. Er habe sich damit sehr auseinandergesetzt, er habe sich intensiv losgelöst von diesem giftigen Bild, das natürlich heute in vielen Schulen, wie er mir sagte, weiterhin propagiert wird. Und weil er darauf keinen Einfluss nehmen kann, versucht er es wenigstens im privaten Bereich zu tun. Er sagte mir, in vielen muslimischen Schulen, auch in Israel, auch in Lod, wo er amtiert, ist es Bestandteil des Curriculums, muslimische Kinder mit diesem Gift zu injizieren. Und da sehe ich eine große, große Problematik. Und ich bete mit dir und mit vielen anderen Menschen, dass ich da die Geister öffnen für eine Erneuerung und für eine Reinterpretation dieser gefährlichen Stellen, Thomas.
Allerdings, ja. Ein erster Schritt ist ja wohl getan. In Tunesien wurde ja kürzlich die erste textkritische Ausgabe des Koran veröffentlicht. Ja. Wenn man bedenkt, wie lange das gedauert hat und dass er in vielen Staaten sofort verboten wurde.
Richtig, also genau.
Saudi-Arabien etc., Iran sowieso. Dann sehen wir, dass wir dort noch am Anfang des Anfangs stehen. Und das betrifft ja nicht nur Israel. Ja. Sondern durch die weltweite Ausbreitung von Migranten, die aus islamischen Kreisen kommen, betrifft es natürlich jedes Land.
Genau.
Schauen wir jetzt trotzdem nochmal auf diesen fantastischen und so wahrscheinlich nicht voraussehbaren 70. Geburtstag des Staates Israel. Wer hätte das damals gedacht, dass dieser Staat dieses Alter erreicht und noch viele, viele Jahre dazu. Was hat sich wesentlich seit deiner Kindheit in Israel verändert? Du hast ja jetzt ein langes Intervall dazwischen und das ermöglicht ja besonders gut, auch Veränderungen und Entwicklungen wahrzunehmen.
Ich möchte sagen, Es hat sich verändert, das kann ich verquicken mit deiner Frage nach dem 70. Geburtstag am Yom Ha'atzma'ut, am sogenannten Unabhängigkeitstag, am Independence Day, eine riesige Internationalität, die sich in Israel bemerkbar macht, eine riesige Freude, mit internationalem Publikum zusammenzuarbeiten. Es kommen wirklich in jeder Hinsicht Menschen aus aller Herren Länder, so wie Zacharia es sagte, in 8,22, Zacharia 8,22 sagt ja, siehe, 10 Männer werden am Rockzipfel eines Juden greifen, sprich eines Mannes aus Judäa, und ihm sagen, komm, führe uns in das Land Gottes, denn wir haben gehört, dass dort der Segen Gottes regiert. Dieser große Satz aus Zacharia 8,22 macht sich heute wirklich bemerkbar, indem eine riesige Pluralität von Menschen nach Israel kommen, nicht nur einfach Badeurlaub zu machen, sondern um wirklich diesen Hauch des Wunders anlässlich 70 Jahre oder auch anlässlich 69 Jahre, es gibt verschiedene Besucherströme in Israel, zu erleben, weil viele Menschen weltweit, seien sie gläubig, seien sie nicht gläubig, spüren, in diesem Land herrscht etwas Besonderes. Es ist eine ganz große Dreh- und Angelscheibe zwischen einerseits Ägypten und dem großen afrikanischen Block und andererseits dem euroasiatischen Block. Dieses Land, dieses kleine, langgezogene Land als Dreh- und Angelscheibe zwischen Afrika, Asien und Europa. Das merken viele Menschen. Und diese Internationalität hat sich massiv entwickelt in den letzten 40 Jahren. So dass ich merke, sowohl das internationale Publikum, die internationalen Menschen kommen nach Israel, pilgern nach Israel, wie Zacharias voraussagte, um das Land zu erleben, um dort diesen Hauch der Heiligkeit des Monotheismus zu spüren und mitzunehmen. Aber ich erlebe auch israelischerseits bei Menschen in meinem Alter und viel jüngeren, dass eine Offenheit herrscht und ein Hunger herrscht. Wir wollen der Welt zeigen, was aus uns, diesem kleinen, verfemten Land wurde. Ich wiederhole, die Attitüde, die ausgesprochene Attitüde, Thomas und liebe Hörer und Hörerinnen, ist, wir wollen der Welt zeigen, der ganzen Welt, bis nach Neuseeland, was aus unserem kleinen, mickrigen Land 1948 gegründet, in 70 Jahren werden durfte. Dieser Hunger, es der Welt hinaus zu posaunen, durch Lieder, durch Texte, durch wildeste Begegnungen, die es heute gibt, sowohl in Israel als auch durch Besuche von Israelis in der Welt, ist beispiellos, ist wirklich beispiellos. Ich bin durchaus ein Kosmopolit, der viele Länder kennt, aber diese Euphorie, wirklich Euphorie, in Verbindung mit Dankbarkeit, auch bei nicht-religiösen Menschen, Gott gegenüber, dass wir dieses Wunder erleben dürfen, ist ohnegleichen. Immer wieder fällt mir der Satz an, den viele Hörer mit Sicherheit schon auswendig kennen, von Ben-Gurion im Jahre 1948. Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und das ist wirklich ein Phänomen, das ich immer wieder erlebe. Ich sagte es ja vorhin schon, trotz der entsetzlichen Barbareien, die es eben fanatischerseits gegen Israel gibt, ist jeder Tag im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll. Meine Gattin und ich haben es wirklich täglich erlebt, wie wunderbar, wundervoll, wundersam dieses Leben in Israel ist, sei es in landwirtschaftlicher Hinsicht, sei es in jeder kultureller Hinsicht. Und ich durfte ja dort sein, am 19. April, dem diesjährigen 70. Jahrestag, das war uns ein Wunsch, Deborah und mir, und wir haben die Feierlichkeiten erlebt, wir haben auch am Rande Menschen erlebt. Es war eine ungemein hinreißende, im wahrsten Sinne des Wortes, Begegnung. Interessant ist, das möchte ich auch sagen, dem Yom Ha'atzma'ut, dem Unabhängigkeitstag, ging der Tag der Erinnerung an die gefallenen Soldaten Israel voraus. Das ist etwas, was viele Deutsche und viele Europäer nicht kennen. Der Tag vor dem 19. April, war der 18. April, ist traditionell, schon seit 70 Jahren, ein Tag an die Erinnerung an die gefallenen Opfer Israels. Yom HaZikaron Lechalei Tzahal, wer etwas Hebräisch kennt. Das heißt, das ist ein Tag voller Schmerz natürlich und voller Trauer in Erinnerung an die Soldaten, die ihr Leben ließen für den Staat. Das ist beispiellos auf der Welt, dass ein ganz fester Tag eingerichtet wird für die Kämpfer Israels, für den kleinsten Soldaten, an welcher Front auch immer, der geehrt und gewürdigt wird durch entsprechende Lieder, durch entsprechende Gottesdienste, die sogar mittlerweile entwickelt wurden, um ihnen zu danken für das heutige Bestehen 70 Jahre danach. Und dieser Tag der Trauer, der Inwendigkeit, wie ich gern sage, mündet nahtlos 24 später in einen ekstatischen Ausbruch der Auswendigkeit, um wieder ein Wortspiel zu kreieren. Ein Tag der Extrovertiertheit. Das heißt, von größter Introvertiertheit am Tag vor dem Yom Ha'atzma'ut, dem Yom HaZikaron, an die gefallenen Soldaten, folgt ein Tag der Extrovertiertheit mit überbordender Freude, dieses Jahr besonders, als Dankbarkeit für diese großen Wunder in Israel. Und da gibt es einen wunderbaren Slogan, ein wunderbares Motto, das ich auf einem Flyer in Israel bekam, der eben zum Jahre 70 veröffentlicht wurde. Ich übersetze aus dem Hebräischen. Gestern trauerten wir ihnen mit den Soldaten, heute feiern wir mit ihnen und feiern wir wegen ihnen. Das hat mich zu Tränen berührt. Ich wiederhole, gestern, eben am Tag vor dem Yom HaAtzmaut, am 18. April, trauerten wir um sie und mit ihnen. Heute, am 19. April, als die Ekstase ausbrach, freuen wir uns mit ihnen und freuen wir uns dank ihnen. Das ist das Motto der israelischen Bevölkerung. Das heißt, sogar die Toten werden mit einbezogen. Das ist eine gigantische Leistung, die in meiner Kindheit, ich möchte sagen noch vor 20 Jahren, nicht der Fall war. Die Verstorbenen, die ihr Leben hingaben mit großer Liebe für das Land, das wird natürlich durch Filme und durch entsprechende Presseveröffentlichungen deutlich dokumentiert, diese Ermordeten, diese Kämpfer gehen mit in das Leben hinein. Das heißt, jeder israelische Jugendliche, auch jeder israelische Erwachsene spürt eine Präsenz der Heimgegangenen. Eine Präsenz der Heimgegangenen, weil es kaum einen Ort gibt, liebe Hörer und Hörerinnen in Israel, an dem nicht irgendein Blutvergießen stattfand. Meine Frau und ich sind an viele Orte gereist. Ja. Und gerade an jenen Städten stehen geblieben, die ich auf Hebräisch natürlich perfekt lesen kann, an denen durch irgendein Scharmützel israelische Soldaten dahingemetzelt wurden. Und das Land ist ja voll davon. Dieses kleine, langgezogene Land Israel ist ja voll mit vergossenem Blut von unschuldigen Zivilisten und auch von, ich möchte sagen, unschuldigen Militaristen, die ja nur ihr Land schützen wollten. Und überall, und das macht Israel meisterhaft, werden Gedenkmäler und Gedenksteine aufgerichtet. Und sei es nur, dass ein Soldat dort in einen Panzer erschossen wurde, dort wird eine Stele aufgebaut oder eine Gedenkplakette, damit jeder Besucher, insbesondere die israelische Jugend, weiß, hier ließ ein Israeli sein Leben, damit du, Jugendlicher, im Jahre 2018 kommst und weißt, dank diesem Menschen, der hier sein Leben für dich hingab, kannst du heute als freier Bürger lustwandeln, dich da bewegen. Und das ist etwas ungemein Bewegendes, wie meine israelischen Mitbürger, sprich die Landsleute, wirklich ihre Geschichte aktualisieren und ihr eine Gegenwart geben, eine Präsenz geben, die einfach ganz natürlich im Alltag mitwirkt. Und justament am 19. April war die Freude eben deshalb so groß, weil man tags zuvor, wie ich ausführte, eben trauerte, sehr viel trauerte, aber wusste, diese Trauer darf münden in die Freude am nächsten Tag. Denn die Freude entsteht ja über die Trauer um die gefallenen Soldaten. Und diesen Soldaten machen wir nun eine Freude, ist der Konsensus in Israel, indem wir am nächsten Tag uns freuen, damit sie im Himmel merken, es ging gut weiter und es geht gut weiter und sie sollen sich im Himmel freuen, dass ihr Leben, das sie dahingaben, in eine große Freude und in ein lebendiges, pulsierendes Israel münden durfte, Thomas.
Ja, dann möchte ich aus den westlichen Medien heraus, entsteht ja oft der Eindruck, Israel, die Gesellschaft polarisiert sich immer stärker, die Klüfte zwischen den religiösen und den säkularen vertiefen sich. Ist Israel tatsächlich religiöser geworden? Wie sieht man das jetzt, sagen wir mal, aus der Sicht eines gläubigen Menschen?
Ausgezeichnete Frage. Ich will sagen, es ist eine ausgesprochen polarisierte Gesellschaft. Das ist nach wie vor, es ist durch die enormen Zuströme von vielen Juden weltweit, du musst bedenken, dieses kleine, langgezogene Land hat mittlerweile 8,5 Millionen Bürger. Es gibt hochkonzentrierte Gegenden, Tel Aviv, Jaffa, Jerusalem, und es gibt weniger konzentrierte Regionen, die mehr an der Westbank, an der sogenannten westjordanischen Richtung leben, die sind weniger bevölkert. Aber im Zuge dieser Internationalisierung, von der ich vorhin sprach, hast du heute auch einen großen Spannungsriss in der Mentalität der Menschen. Ich erlebe viele Menschen, mit denen ich sprach, die Ex-Säkularisten sind, sprich Juden, die keinen Wert legt auf ein koscheres, auf ein gottgefälliges Leben und auf einmal durch einen Prozess der Teshuvah, der Umkehr, der Rückkehr zu Gott merken, ihr Leben gewinnt Sinn dadurch, dass sie ein frommes Leben leben mit koscherem Essen und mit Gange die Synagoge am Sabbat. Davon gibt es ganz viele, wie ich mich habe belehren lassen, wirklich bis in die Zehntausenden von Menschen, die diese Teshuvah praktizieren, ohne Druck von außen, sondern aufgrund ihrer Überzeugung, dass es der bessere Weg ist, in einem Judenstaat jüdisch zu leben. Sprich, das Judentum des Judenstaates wirklich ernst zu nehmen. Andererseits gibt es natürlich auch noch das Phänomen des Säkularismus. Das heißt, es gibt einfach Menschen, Israelis, das kenne ich auch aus meiner Jugend, nur heute wird es noch viel expressiver, deren Attitüde darin besteht, wir leben in Israel, wir dienen im Militär, wir erziehen unsere Kinder zu großen Nationalisten, aber wir brauchen nicht mehr diese Bürde. Wir brauchen nicht mehr die Bürde der 613 Geh- und Verbote. Das ist leider immer noch ein Fall. Und je mehr das Leben eben durch Shopping und Wellness und Fun, was wir ja auch aus Deutschland kennen, angenehm wird, leicht wird, desto mehr tauchen natürlich diese Säkularisten in ein sehr bequemes Leben. Aber es gibt eben eine starke Bewegung in die eine, aber auch in die andere Richtung. Viele Menschen, die ex-säkular sind, gehen zurück in die Front, gehen zurück in die religiöse Front ihrer Vorvorvorfahren und spüren, und die durfte ich sehen, und ich bin selbstgläubiger Jude, mit denen verkehrt ich besonders intensiv, die wollen dezidiert ein gläubiges Leben führen, mit dem klassischen Kontext der Tora. Es gibt aber auch leider eine große Anzahl von Menschen, die es sich bequem machen, wie wir in Deutschland es ja auch kennen. Das deutsche Thema ist ja genauso. Wer ist in Deutschland heute noch wirklich praktizierender Christ, unter uns gesagt? Es gibt sehr viele Säkulare, die das Bequeme suchen. Und diese Polarisierung wird sehr wahrscheinlich noch bleiben und sich auf beiden Seiten verstetigen.
Das ist anzunehmen, ja, weil ja weltweit im Moment die Polarisierungen insgesamt zunehmen.
Ja.
Jetzt hast du die Christen auch erwähnt und ich möchte jetzt so unser Gespräch abrunden mit einer Frage in Bezug auf die Christen. Worin siehst du, Yuval, eine besondere Aufgabe für bewusste Christen, die Israel als ihr heiliges Land besuchen?
Danke sehr für die gute Frage. Ich danke dir, Thomas. Diese Frage hat mich auch und meine Frau sehr bewegt. Denn wir haben, wie gesagt, viele Christen gesehen, darunter durchaus eine erkleckliche Anzahl von Gläubigen, von Mennoniten, von Methodisten weltweit natürlich, und Katholiken, was mich sehr beeindruckt. Ich wurde sogar gelegentlich spontan gebeten, in Dominus Levit, wo wir eine Gruppe aus Norwegen sahen, einen Segen zu sprechen in der Heiligen Sprache, den großen aronitischen Kriegen. Und an der Klagemauer traf ich eine Gruppe spontaner spanischer Christen, denen ich auf Spanisch etwas erklärte über das Vaterunser. Es kam zu berührenden Begegnungen mit wirklich pointiert christlichen Besuchern aus der ganzen Welt. Was mich aber ganz wichtig stimmt bei diesen Begegnungen ist, dass Christen sich bewusst machen, ohne dass ich irgendjemand persönlich nahe treten möchte von unseren Hörern und Hörerinnen. Ich möchte Christen bitten, wenn sie als Christ nach Israel kommen, sich bewusst zu machen, es ist das Land der Juden und sie sind dort nur Gäste. Denn ich spüre manchmal bei bestimmten Christen, denen ich begegnen durfte in meinen Monaten, dass die Attitüde, die unangenehme Attitüde aufkommt, naja, wir gehen in das Land Jesu und das ist unser, in Anführungszeichen, christlicher Jesus und dort machen wir, was wir wollen, denn es ist ja das Land unseres Christus und da dürfen wir uns ja zu Hause fühlen. Das ist eine Illusion. Das ist absolut illusorisch, denn das Land gehört den Juden und es wurde Juden versprochen und Jesus war Jude, er kannte das Wort Christ im heute etablierten landeskirchlichen Sinn überhaupt nicht. Und da möchte ich Christen immer wieder warnen davor, ohne jemanden anzusprechen, in eine Hybris zu verfallen, dergestalt, dass Kapharnaum oder Nazareth oder Sepphoris, die großen Orte, an denen Jesus wirkte, christliche Orte seien. Es sind keine christlichen Orte, obwohl mittlerweile im Laufe von 2000 Jahren natürlich viele Kreuzfahrer dort waren und viele christliche Pilger dort Kreuze aufrichteten. Aber es sind keine christlichen Städten. Das habe ich auch vielen Christen in sehr klarem Deutsch und Englisch und Französisch und Spanisch gesagt. Es sind keine christlichen Städten. Denn Kapharnaum, Sepphoris, Nazareth, Jerusalem, die vielen großen Orte, die der große Jude Jesus von Nazareth bereiste, waren jüdisch, nur jüdisch und blieben jüdisch auch mit dem Tod Jesu von Nazareth. Dass sie später durch christliche Vereinnahmung oftmals entjudaisiert wurden, rechtfertigt nicht diese Orte als christliches Eigentum zu betrachten und christlicherseits das Gefühl zu erzeugen, dort sind wir zu Hause, da ist nichts mehr Jüdisches, das ist unser christliches Erbe. Das stimmt nicht. Das ist eine Geschichtsverfälschung, die nicht in Ordnung ist. Und darum möchte ich auch Christen bitten, ohne wie gesagt jemand zu nennen, immer wieder mit einer Demut und einer Dankbarkeit und einer Dienstbereitschaft, das sind meine drei berühmten Doras, Ds, Dankbarkeit, Demut und Dienstbereitschaft, in das Land von uns Juden zu kommen und dort zu wissen, wir Christen sind dort Gäste. Wir sind dort nicht zu Hause. Es ist unser jüdisches Land. In der Bibel wurde es Juden und nicht Christen und nicht Moslems und nicht Buddhisten versprochen, sondern uns Juden. Und wenn diese Regel, diese Spielregel anständigen Besuches geachtet und beachtet wird, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass die Begegnung zwischen Christen, die gerne in Israel beten und viel Geld auch ausgeben für den Besuch am See Genezareth und Kapharnaum, einer guten Zukunft entgegenblickt.
Ja, das bleibt dann zu hoffen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen jetzt allmählich zum Ende dieses Gespräches. Lieber Yuval, ich danke dir ganz herzlich für deine einsichtsvollen und tiefen und überzeugenden Worte. Möchtest du jetzt noch eine Art Schlusswort sprechen? Also etwas, was dir jetzt ganz spontan auf dem Herzen liegt, als letzte Botschaft für dieses Gespräch. Wir können ja noch viele
ich
Gespräche
möchte,
führen.
Weißt du was, weil du mich spontan fragst, möchte ich mit einem Lied abschließen, das ich jetzt einfach ganz spontan singen werde, nämlich diesen großen Klassiker, den viele Israel-Freunde kennen, nämlich Oseh Shalom Bim Romav, der du Frieden stiftest, was in ja. Psalmen kommt, der du Frieden stiftest genau. in deinen Höhen.
Das wird ja auch.
Bei uns Menschen, gib uns deinen Frieden, denn deinen Frieden brauchen wir mehr denn je, nämlich Frieden zwischen Moslems und Juden und zwischen Christen und Moslems und Christen und Israel und Moslems. Das heißt, zwischen Juden und Moslems, Moslems und Christen und Juden. Oseh Shalom bim Romav, hu yaseh Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Ve'imru, imru, amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Vielen Dank, lieber Freund Thomas.
Shalom, Yuval. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Bis demnächst.
Danke.
Shalom.